Kapitel 16. Er brannte für sie. Seit Hiltrud hatte er nicht mehr so wild, so ausschließlich, so im Wachen und im Schlafen für eine Frau gebrannt. Und Ingeborg war dafür geboren, dass Menschen für sie brannten. Weil sie selbst brannte, mehr als jede andere Frau, die ihm begegnet war. Sie war keine Prinzessin, sondern eine Kaiserin, die über ein Imperium der Gedanken herrschte, über unermessliche Weiten, in denen man sich verlor und erst wiederfand, wenn man sich so verändert hatte, dass man sich nicht mehr erkannte. Ein Schneewittchen war sie, Lippen wie Blut, Haut wie Milch, Haar wie das Innere einer Feuersbrunst. Sie hatte in den vergifteten Apfel gebissen, aber dieses Schneewittchen schlief im Stehen wie der Schimmel Atreus, schlief gar im Laufen und trug ihren gläsernen Sarg mit sich herum. Wenn sie einen ihrer Wutausbrüche hinlegte, denn ein Vulkan war sie zu all dem auch noch, fürchtete Michael, das schillernde Glas um sie werde in tausend Scherben springen. Sie lachte nicht, als er ihr das erzählte. Das gehörte zu den Dingen, die ihn an ihr faszinierten. Dass sie etwas urkomisch finden und dabei ernst bleiben konnte. Oder laut herauslachen, weil sie das Komische im allzu Ernsten sah. Er brannte für sie. Und wusste doch nicht einmal mit Gewissheit, was er mit ihr wollte, welche Rolle er ihr in seinem Leben hätte einräumen können. Vorerst war er ja kaum sicher, welche Rolle er selbst darin spielen würde. Auf die Bühne würde er nicht noch einmal zurückkehren, jedenfalls nicht, um daraus das zu machen, was gemeinhin ein Beruf genannt wurde. Inzwischen kam es ihm vor, als hätte er sich zu der Schauspielausbildung nur entschlossen, um später für die Bühne zu schreiben. Wenn Inge Heinrichs oder Vera Hacken, die ihn beide in einer Art Wettstreit unter ihre Fittiche nahmen, ihn ihren Bekannten als Michael Ende, ein junger Theaterautor, vorstellten, klang das richtig. Hörte sich nach einem Kerl an, der er sein, und nach einem Platz, an dem er sich zugehörig fühlen konnte. Die Leute nahmen es hin, nickten, bedachten ihn fortan mit Blicken, die ihm eine Art von Autorität zubilligten, und er selbst spürte dabei, dass ihm die Rolle passte. Wie ein Kleidungsstück, das er nicht irgendwo günstig aufgegabelt, sondern eigens für sich erworben hatte. Auch zu Ingeborg hatte Vera Hacken, die eng mit ihr befreundet war, in der Silvesternacht gesagt, »Michael schreibt, fürs Theater vorwiegend. An euch dürften sich, um das neue Jahr zu begrüßen, zwei gesucht und gefunden haben.« Er mochte Vera gern. Aus Odessa, der Stadt mit der himmelhohen Treppe, war sie quer durch Europa geflohen und gewandert, eine Nomadin, die daran dachte, in die USA auszuwandern, und doch wie unter Zwang immer wieder zurückkam. Er war stolz, dass einer so klugen, welterfahrenen Literatin als Referenz für sein Schriftstellertum sein Wort genügte, doch zugleich fragte er sich, ob nicht der Tag kommen musste, an dem sie oder jemand anderer ihn entlarvte. Er war also Theaterschriftsteller. Nur hatte er noch kein erwähnenswertes Werk geschrieben, das ein Theater von ihm gekauft hätte. Sketche, Couplets, ein paar Balladen und Bänkelgesänge, nicht selten in Naturalien oder leeren Versprechungen bezahlt, das war alles. Dass es da zudem ein Stück gab, eine fertiggestellte, aufführungsreife Komödie in 5 Akten, verschwieg er lieber und war dankbar, wenn die, die es wussten, ebenfalls schwiegen. Sein Vater hatte es ihm in mit Seidenpapier bespannten Karton gebunden, in changierende Kaskaden von Blau. Sie stritten noch immer. Jede Kritik, jeden Widerspruch Michaels schien der Vater als Anmaßung zu empfinden, die dem Sohn nicht zustand. Der blaue Einband bewies jedoch, die Verbindung zwischen ihm und dem Vater war nicht abgerissen. Sie lebte fort, auch wenn es ihnen derzeit schwer fiel, die verstopfte Leitung zur Verständigung zu nutzen.